Dreikockenheim und Speyer 2 Kilometer Stau.
Deutschlandfunk, Studiozeit.
Heute aus Religion und Gesellschaft mit dem Thema Abschied vom allmächtigen Gott, der Mensch zwischen Zufall, Schicksal und Vorherbestimmung. Eine Sendung von Marc Engelhardt.
Es sind Fragen, die die Menschheit seit mehr als 2 Jahrtausenden bewegen, wenn nicht schon länger. So lange, wie Menschen begonnen haben zu glauben. Wenn es einen allmächtigen Gott gibt, sind wir Teil seines göttlichen Plans? Ist alles seit den ersten Tagen des Kosmos und der Welt vorherbestimmt? Unser Leben und auch unser Seelenheil nach dem Tod? Wenn es so ist, kann es so etwas wie Glück oder Zufall dann überhaupt noch geben? Und schließlich die vielleicht wichtigste Frage: Wie viel Freiheit besitzen wir? Die Fragen nach der Prädestination, der Vorherbestimmung, sind in der theologischen Geschichte immer wieder gestellt worden, sagt Wolfgang Müller, Professor für Dogmatik an der Universität Luzern. Endgültig beantwortet wurden sie nie.
Diese Frage ist ein Resultat der Vermählung zwischen biblischem Denken und hellenistischem Denken. Weil natürlich es ja auch vor dem biblischen Denken in der Philosophie, denken Sie an Platon, an die Stoa, Vorstellungen von Gott gegeben hat. Da gab es dann eben in der jungen Kirche ein Zusammenkommen zwischen dem biblischen Denken und dem philosophischen Denken, vorsätzlich der Stoa. Und da hat man dann auch diese Gottesprädikate wie Allmacht, Allgegenwart formuliert, die ja in dieser Wortschöpfung keine biblischen Begriffe sind.
Die Stoiker im alten Griechenland sprechen vom universellen Prinzip. Jeder Mensch muss seinen Platz in der gegebenen Ordnung erkennen, ausfüllen und notfalls ertragen. Das göttliche Prinzip durchzieht den Kosmos. Das Schicksal jedes Einzelnen ist vorbestimmt. In seinen Selbstbetrachtungen schreibt der römische Kaiser Marc Aurel, selbst ein später Stoiker:
Alles ist wie ein heiliges Band miteinander verflochten. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie derselben Welt.
Dieses Weltbild, das sich in ganz Europa ausbreitet, stellt die frühen Christen vor ein Dilemma. Dem um 250 nach Christus geborenen Laktanz wird der Satz zugeschrieben:
Entweder will Gott die Übel beschreiben und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er missgünstig und schwach zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein Gott ziemt. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg?
Für Augustinus, der 200 Jahre später lebt, steht es außer Frage, dass alles nach der göttlichen Ordnung der Ursachen geschieht und nichts aus Zufall. Augustinus hält einen Zufallsglauben für ebenso gottlos wie den Gestirns- und Schicksalsglauben. Die göttliche Weltordnung umfasst alles. Die Übel können entweder eine pädagogische Wirkung auf den Menschen ausüben oder sind Strafen Gottes für die bösen Taten des Menschen. Das Böse selbst entsteht für Augustinus aus einer freien Willenstat des Menschen. Gott weiß allerdings diese Willenstat voraus und ordnet sie in den Weltenlauf ein. Die Zustimmung zur göttlichen Berufung des Menschen bewirkt aber Gott allein. Die eine Gruppe der Menschen ist daher auf Ewigkeit verdammt, die andere gelangt unverdient in die Gnade. Die Zahl der Menschen, die in die Hölle gehen, steht Augustinus zufolge bereits fest. Sie ist Teil des göttlichen Plans.
Gott wirkt im Herzen der Menschen, um ihren Willen dahin geneigt zu machen, wohin immer er will, entweder zum Guten, gemäß seiner Gnade, oder zum Bösen, nach ihren bösen Verdiensten.
Bis ins Mittelalter dominiert auch in der breiten Bevölkerung die Überzeugung, dass Gott zu jeder Zeit auf alles einwirkt. Der Dominikanermönch und Philosoph Thomas von Aquin trennt im 13. Jahrhundert die göttliche Freiheit oder göttliche Allmacht von der Freiheit des Menschen. Vom Dualismus des Augustinus will Thomas nichts wissen. Gott, so sagt er, sei bedingungslos gut. Wolfgang Müller.
Die Welt ist natürlich zu betrachten als Schöpfung Gottes. Von daher gibt es eine Zielgerichtetheit der Schöpfung und alles Geschaffenen. Und das ist natürlich gut. Aber die Freiheit, die in der Natur und im Menschen ist, erlaubt so etwas wie ein moralisches und ein physisches Übel oder Böses zu denken. Und damit wird die Frage nach dem Bösen heruntergebrochen, nicht auf die Ebene, bei Thomas gesprochen, der Erstursache. Denn Gott als das Prinzipium, als das Sein, ist natürlich gut und kann nicht dualistisch gut und böse gedacht werden. Und das wird dann eben heruntergebrochen auf die Ebene der Natur oder dann auch der Freiheit und der sittlichen Entscheidung des Menschen.
Was Thomas von Aquin beschreibt, ist bis heute Grundlage des Verhältnisses der katholischen Kirche zur Prädestination. Der Mensch kann innerhalb des von Gott geschenkten Glaubens frei entscheiden, ob er auf Gottes Heilsangebot eine positive Antwort geben will. Gott nimmt dem Menschen nicht seine Freiheit, er ist das Ziel menschlicher Freiheit. Anders entwickelt sich die Diskussion in den reformatorischen Kirchen. Luther streitet ab, dass die Menschheit ihr Leben selbst in der Hand hat. Er spricht vom Servum Arbitrium, dem gefangenen, geknechteten Willen. Der von der Erbsünde verdorbene Mensch bedarf der Rechtfertigung. Auch Jean Calvin, der Genfer Reformator, hält es für ausgeschlossen, dass der Mensch sein Seelenheil selbst bestimmen kann.
Unter Vorherbestimmung, Prädestination, verstehen wir Gottes ewige Anordnung, in der er beschloss, was nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Denn die Menschen werden nicht alle mit der gleichen Bestimmung erschaffen, sondern dem einen wird das ewige Leben, dem anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet.
Calvin spricht von der doppelten Prädestination, der grundsätzlichen Vorherbestimmung des Menschen zur Seligkeit auch ohne Verdienst oder zur Verdammnis auch ohne Schuld. So strikt sehen das auch die reformatorischen Kirchen heute längst nicht mehr. In der Leuenburger Konkordie von 1973 nimmt die reformatorische Kirche in Europa Abstand von dem Gedanken, Gott habe gewisse Personen in einem ewigen Ratschluss definitiv verworfen. Der Basler Theologe Karl Barth spricht nicht mehr von Prädestination, sondern von Erwählung. Das Evangelium lässt sich ihm zufolge im uneingeschränkten Ja Gottes zum Menschen zusammenfassen. Johann Sebastian Bach ist zweifellos einer der bedeutendsten Kirchenkomponisten überhaupt. Für ihn ist die Komposition mehr als nur ein Handwerk, schreibt der Direktor des Leipziger Bach-Archivs Christoph Wolf in seiner Bach-Biografie. Bach sieht sich als Suchender nach der allen Dingen innewohnenden göttlichen Harmonie.
Sowohl nach pythagoreischer Philosophie als auch nach der im Mittelalter verbreiteten Kirchenlehrmeinung produzierte die Harmonie der Sphären eine versteckte Musik, die die Perfektion des Himmels widerspiegelte. Es handelt sich um ein Konzept, das auch Kepler oder Newton niemals anzweifelten. Eine der wenigen fundamentalen Wahrheiten also, die zu Bachs Lebzeiten von Theologen und Philosophen gleichermaßen vertreten wurde.
Für Georg Fenske, mit Bach Mitglied der Gesellschaft der musikalischen Wissenschaft, ist Harmonie direkt göttlichen Ursprungs.
Gott ist ein harmonisches Wesen. Alle Harmonie entstammt seinem weisen Befehl und seiner Organisation.
Die Harmonie seiner Musik versteht auch Bach als Ausdruck ihres göttlichen Ursprungs. Das gilt vor allem für die Fugen, die Bach so meisterlich beherrscht und die Konsonanzen und Dissonanzen zu einer harmonischen Struktur vereinen. Bach lebt in unruhigen Zeiten. Die Aufklärung wirft manche alte Überzeugungen über Bord. Nicht mehr die Religion, die Naturwissenschaften sollen auf einmal die Welt erklären. Und die Naturwissenschaften predigen einen unbedingten Determinismus. Ihnen geht es nicht mehr um die Frage, ob das Seelenheil vorbestimmt ist, sondern alles, was existiert. Der französische Philosoph René Descartes prägt den Begriff der Naturgesetze. Regeln, die vorherbestimmen, was in einer bestimmten Situation geschehen muss. Der Mathematiker Pierre-Simon Laplace erschafft den nach ihm benannten Dämon.
Eine Intelligenz, die zu einem gegebenen Zeitpunkt alle in der Natur wirkenden Kräfte sowie die gegenseitige Lage aller Objekte, aus denen die Welt besteht, kennen würde und überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in einer und derselben Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper des Weltalls und die des leichtesten Atoms beeinflussen. Nichts wäre für sie ungewiss. Zukunft und Vergangenheit liegen klar vor ihren Augen.
Der Laplace'sche Dämon ist ein neuer Gott, der Gott der Naturwissenschaften. Die beginnen, alles in Formeln zu erklären. Albert Einstein spottet, das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall. Der Theologe Wolfgang Müller.
Das ist eine Strömung, die man auch innerhalb der Theologiegeschichte kennt. Das ist ein deterministisches Gottesbild, wo man dann das Bild gebraucht hat, Gott ist wie der Uhrmacher, der eben alles geregelt hat. Aber ich würde sagen, dieses sowohl Gottesbild als auch Menschenbild ist ja sehr ungeschichtlich, bedenkt eben auch nicht die Freiheiten und ist letztlich auch ein apersonales Verständnis, weil es läuft ja dann alles nach einem, eben, wenn man dann in dieser Perspektive sagen kann, göttlichen Plan ab.
Für den Philosoph und Autor Georg Brunold, der in seinem Buch Der Triumphzug der Fortuna ein Plädoyer für den Zufall und gegen jede Vorherbestimmung hält, zementiert der Determinismus ein Weltbild, das den Menschen jeder Freiheit beraubt.
Das Ziel der Wissenschaft ist natürlich die Kontrolle. Und das heißt Ausmerzung des Zufalls. Die Absicht der philosophischen Betrachtung ist, das Zufällige zu entfernen, sagte Hegel, und das ist eine Kurzformel für die ganze neuzeitliche Wissenschaft.
Brunold entführt die Frage nach der Vorherbestimmung und ihrem Antagonisten, dem Zufall, vom Elfenbeinturm in den Alltag. Eine Welt ohne Zufälle, sagt Brunold, wäre eine schreckliche und eine kaum vorstellbare Welt. Ein Autounfall auf einer Schweizer Landstraße. Sanitäter Jean-Jacques Ern ist der Erste, der mit einem Hubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht Rega vor Ort ist.
Ein junger Mann, der Haschisch konsumiert hatte, hat das Fahrzeug eines Kollegen genommen, ein Sportfahrzeug, und ist dann mit diesem Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Landstraße von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug hat sich überschlagen, er wurde aus dem Fahrzeug rausgeschleudert und das Fahrzeug ist auf ihn raufgefallen.
Als Ern ankommt, sieht er nur die Hand des Fahrers. Sie bewegt sich. Mit Hilfe eines Kollegen kann Ern den Wagen wegheben.
Der junge Mann, der lag in einer Mulde und das Fahrzeug obendrauf und er war unverletzt. Also er hat ein Riesenglück. Einen halben Meter links, einen halben Meter rechts und er wäre tot gewesen.
Zufall oder doch Vorherbestimmung? Mathematiker können exakt die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der aus dem Auto geschleuderte Mann in der kleinen Kuhle und eben nicht 5 Zentimeter weiter rechts oder links gelandet ist. Sie ist verschwindend gering. Doch was heißt das schon? Die Wahrscheinlichkeit, im deutschen Lottoblock 6 Richtige zu erzielen, beträgt 1:13.983.816. Unwahrscheinlich, ja. Aber lange nicht so unwahrscheinlich wie eine Mutation im Tierreich, die eine neue Art hervorbringt. Dass unwahrscheinlich nicht unmöglich oder falsch bedeutet, vermutet Anfang des 20. Jahrhunderts auch der deutsche Physiker Max Planck. Doch ihm selbst ist nicht wohl dabei, als er auf Grundlage seiner Forschungen den Determinismus der Newtonschen Physik in Frage stellt.
Ein Vorgang, in welchen auch nur eine Spur von Indeterminismus hereinspielt, ist als Ganzes indeterminiert. Daran kann kein Zweifel bestehen. Es bleibt also nichts übrig, als den Indeterminismus entweder gänzlich auszuschalten oder grundsätzlich allenthalben einzuführen.
Das geht Planck selbst zu weit. Doch wie sonst will er erklären, dass die von ihm entdeckten Quanten, kleinste Energiemengen, keinem Naturgesetz, keiner Kausalkette folgen? In der klassischen Physik wäre dafür kein Platz. Doch in der neuen Quantenwelt herrscht der nackte Zufall. Was heute allgemein akzeptiert wird, ist zunächst umstritten. Einstein bezweifelt Plancks Ergebnisse mit dem berühmten Satz »Gott würfelt nicht«. Knapp 90 Jahre später sind Plancks und Einsteins Zweifel Wissenschaftsgeschichte. Im Kernforschungszentrum CERN am Stadtrand von Genf versuchen Wissenschaftler wie Ralph Landois, die Zufälligkeiten der kleinsten Teilchen und damit den Aufbau des Universums zu erforschen.
Ich glaube, es gab gerade in der Physik eine große Revolution zwischen vor 1925 und nach 1925. Man hat diese Unschärferelation und diese Unschärferelation limitiert einfach prinzipiell die Möglichkeit, alles zu wissen über die Natur. Und insofern ist uns seit 1925 klar als Physiker, dass es ultimativ auf der elementaren Ebene nur Zufälle gibt. Ja, und nur die Tatsache, dass es über dem Zufall noch eine Gesetzmäßigkeit gibt, das spiegelt uns manchmal vor, es gäbe vielleicht einen Determinismus in der Natur, den gibt's aber nicht.
Ob Gott würfelt, weiß Landois nicht. Aber er selbst tut im größten Teilchenbeschleuniger der Welt im Kern genau das. Landois und seine Kollegen suchen in der 26,7 Kilometer langen Röhre des Large Hadron Collider nach dem Beginn der Materie, dem Zustand des Universums unmittelbar nach dem Urknall. Den ringförmigen Beschleuniger nennen die Physiker am CERN auch schlicht Weltmaschine. Die gesuchten unsichtbaren Teilchen, die nur an den Spuren ihres Verfalls erkannt werden können. Gottpartikel.
Wir benutzen den Zufall, weil in allen unseren Kollisionen von diesen kleinen, netten Elementarteilchen, die Protonen genannt werden, sind die Ergebnisse im Grunde genommen zufällig. Nur gesteuert von Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind extrem klein, um etwas zu finden, das wir noch nicht kennen. Und deswegen brauchen wir sozusagen in einer gewissen Weise den glücklichen Zufall, einmal in einer Billion Ereignisse etwas zu finden, das neu ist und das uns Hinweise darauf gibt, wie das Universum entstanden ist.
Auch die Erben Johann Sebastian Bachs spielen mit dem Zufall. In den Stücken des 1992 verstorbenen Komponisten John Cage gibt es wohl Noten, aber keine Vorgabe, wie lange sie gespielt werden. So klingt jede Inszenierung seiner Stücke anders. Der Zufall komponiert mit, jedes Mal aufs Neue. Per Definition ist hier nichts vorherbestimmt. Von den griechischen Philosophen zu den Chaostheoretikern und Teilchenphysikern im CERN ist es ein ebenso weiter Weg wie von Augustinus zur Theologie und Kirche im 21. Jahrhundert. In deren Zentrum, sagt Wolfgang Müller, stehe heute mehr als zuvor die Bibel.
Heute wird eben vielmehr der biblische Aspekt hervorgehoben, dass gesagt wird, der Mensch, wenn er sein Leben aus dem Glauben betrachtet, hat diese Heils- und Hoffnungszusage, dass Gott ihn immer begleitet.
Zustimmung kommt von Dietrich Werner vom Weltkirchenrat in Genf, einem Zusammenschluss von rund 350 Kirchen aus 120 Ländern. Ein Gott, der den Lebensweg seines Sohnes Jesus Christus bis zum Kreuz erträgt und zulässt, kann nicht alles vorherbestimmt haben, gibt sich Werner überzeugt.
Meine eigene Vorstellung von Gott, auch von der Allmächtigkeit Gottes, ist nicht so, dass ich an ein Alldeterminationsprinzip denke. Das wäre für mich eine zu stark simplifizierende Sichtweise Gottes. Ich habe gelernt aus der biblischen Tradition, dass in der christlichen Tradition wir von Gott in der Tat als dem, der alles in den Händen hält, sprechen, dass wir auf der anderen Seite aber auch von dem Gott sprechen, der die Erfahrung der Ohnmacht, die für Menschen existenziell ist, selber geteilt hat.
Und doch ist das Bild eines durch und durch allmächtigen Gottes, der den Lauf der Welt bis ins Detail vorherbestimmt hat, nicht passé. Die wachsende Zahl charismatischer Bewegungen und Kirchen in Afrika werben damit, dass ihre Anhänger nicht erst im Jenseits, sondern schon jetzt konkret von Gottes Allmacht profitieren können. Persönlich, beruflich, wirtschaftlich. Und in den USA prosperieren konservative Kirchen, in deren Zentrum der Glaube an Gottes allumfassenden Plan steht. Für diese Kreationisten ist das erste Buch Mose im Alten Testament, die Genesis, eine historische Primärquelle. Nach ihrer Sicht hat Gott tatsächlich in 6x24 Stunden die Welt erschaffen und am siebten Tag geruht. Die Evolution lehnen sie als mit der Schöpfungsgeschichte unvereinbar ab.
In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Abschied vom allmächtigen Gott